Missing Link Original.
Das andere ist, dass wir ja festgestellt haben in verschiedenen Forschungen, dass diese Aufforderung, mach dein Ding, zieh dein Ding durch, sei authentisch, verwirkliche dich selbst, ja, dass ja nicht nur die Leute möglicherweise abhalten könnte von der Erwerbsarbeit, sondern die Aufforderung ist auch, mach das in der Erwerbsarbeit, verwirkliche dich in der Erwerbsarbeit. Und das ist halt nicht überall so leicht möglich.
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Lara Marmsohler und heute darf ich meine Generation, die Gen Z, vertreten. Die Gen Z ist faul. Die Millennials haben alle Burnout und den Babyboomern ist unsere Zukunft egal. Das sind drei sehr bekannte Stereotype über die Generationen. Das erste, also dass die Gen Z faul ist, war vor kurzem wieder ein Diskussionsthema in den Medien. Und zwar, weil ein Video viral ging, in dem ein Anfang 20-Jähriger darüber sprach, dass eine 40-Stunden-Woche nicht gut für die mentale Gesundheit sei. Vom Schlüsselwort Work-Life-Balance über Inflation, einer Pandemie bis hin zum aktuellen Weltbild. Es hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, was auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt hatte und hat. Und nun steht eine neue Generation am Beginn des Arbeitslebens, die scheinbar sehr hohe Ansprüche an den Arbeitsmarkt hat. Die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, Gleitzeiten zu haben oder den Krankenstand bei Periodenschmerzen zu nehmen, um nur ein paar zu nennen. Sind das zu hohe Ansprüche? Geht es hier um den altbekannten Generationenkonflikt oder machen junge Menschen auf ein System aufmerksam, das nicht mehr zeitgemäß ist? Darüber spreche ich heute mit Jörg Flecker. Er war Professor für Soziologie und ist nun Senior Research Fellow an der Universität Wien und hat sich viel mit Arbeitsorganisation, Arbeitsprozessen und Arbeitsbeziehungen auseinandergesetzt. Außerdem ist er Mitglied des Forschungsrats ForWit der Bundesregierung. Lieber Jörg Flecker, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Danke für die Einladung.
Hierbei ganz offen gesagt gilt das Transparenzprinzip. Das heißt, wir legen offen, woher wir unsere Gäste kennen und ob diese politisch aktiv sind oder waren. Die erste Frage, die kann ich beantworten. Wir kannten uns vor meiner Interviewanfrage nicht. Und nun die Frage an Sie. Sind oder waren Sie für politische Parteien oder Ihre Vorfeldorganisationen tätig?
Ich bin Mitglied der SPÖ seit kurzer Zeit und bin da manchmal in Arbeitsgruppen tätig, habe aber keine Funktion.
Dann können wir beginnen. Julian Kamps, das ist ein ehemaliger GNTM-Kandidat, der hat vor kurzem ein Video auf Instagram gepostet, in dem er von seinem Arbeitsalltag erzählt hat. Er arbeitet seit 3 Wochen und hat dabei die Frage aufgebracht, ob ein Tag, an dem man um 7.30 Uhr das Haus verlässt und um 18.40 Uhr nach Hause kommt, Zitat, das echte Leben ist. Und daraufhin ist unter seinem Post, aber auch in den Medien, eine Art, ich nenne es immer vorsichtig, Generationenkonflikt ausgebrochen. Die Grundaussage von ganz vielen war, dass die Gen Z faul ist und nicht arbeiten möchte. Sie als Soziologe haben sich ja viel mit Arbeit und auch mit jungen Menschen und Arbeit befasst. Wie sehen Sie das? Ist die Gen Z wirklich faul?
In dieser Allgemeinheit kann man sicher nicht sagen. Ich würde auch überhaupt nicht auf diese These kommen. Man kann sich eher fragen, welche Ansprüche Menschen ans Leben stellen und auch die Frage stellen, wie lange die Arbeitszeit sinnvollerweise sein soll. Und da stellen wir schon seit längerer Zeit eine Unterströmung in der Bevölkerung fest, die für eine weitere Arbeitszeitverkürzung spricht. Ja, es geht darum, dass junge Eltern beispielsweise in enormem Stress sind, wenn sie in dieser Lebensphase jetzt mit kleinen Kindern alles auf die Reihe kriegen wollen und vielleicht auch noch Weiterbildung machen sollten, etc. Und da fragt man sich, ist es das wert? Braucht es das vor allem? Ja? Und wir haben heuer, das Jahr 2025, im Jahr 1975 wurde die gesetzliche 40-Stunden-Woche umgesetzt in einem zweiten Schritt. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechne, sind das 50 Jahre. Vor 50 Jahren ist der letzte Schritt der gesetzlichen Arbeitszeitverkürzung erfolgt. Es gab dann nur mehr kleinere Verkürzungen auf Kollektivvertragsebene. Auf Kollektivvertragsebene haben wir in Österreich durchschnittlich 38,8 Stunden. Da ist lange nichts mehr passiert. Aber auf der anderen Seite, wenn wir an Roboter denken, wenn wir an Computereinsatz denken, wenn wir an KI denken, die Produktivität ist sehr stark gewachsen. Und da fragt sich, ja, wozu letztlich dieser technische Fortschritt, der viel Arbeit erspart, wenn das nicht bei den Menschen und ihrer Lebenssituation ankommt, dass sie es in ihrem Leben leichter haben und nicht wie der junge Mann da bei Dunkelheit aus dem Haus gehen und bei Dunkelheit wieder heimkommen.
Das heißt, die Gen Z plädiert weniger um eine generelle Reduktion, sondern um, könnte man sagen, eine Anpassung der Rahmenbedingungen?
Ja, ich weiß nicht, was die Generation Z insgesamt möchte. Dazu liegen mir keine Daten vor. Aber wenn das gefordert wird, dass man sagt, naja, ein richtiges Leben wäre eigentlich mit einer kürzeren Arbeitszeit, dann ist das nachvollziehbar und dann ist das nichts Neues. Der Kampf um Verkürzung der Arbeitszeit hat im 19. Jahrhundert begonnen. Das hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen, als schon Ideen aufkamen, dass 8 Stunden Arbeit am Tag eigentlich ausreichend sein müssten. Und damals haben die Leute aber noch 14 Stunden, 12 Stunden, 16 Stunden gearbeitet. Ja. Da ist enorm viel passiert und es ist nicht zu erkennen, warum jetzt bei 40 oder 38 Stunden Schluss mit der Verkürzung der Arbeitszeit sein sollte, wenn man erstens weiß, dass lange Arbeitszeiten die Gesundheit beeinträchtigen und die Unfallgefahren erhöhen. Und wenn man zweitens weiß, dass Erwerbsarbeit für den Menschen zwar wichtig ist, aber nach einer Untersuchung der Universitäten Cambridge und Sheffield klar geworden ist, dass es nicht allzu viel davon braucht, um das Wohlbefinden hochzuhalten. Nämlich, sie haben herausgefunden, der Mensch braucht 8 Stunden, um die positiven Wirkungen zu bekommen, aber nicht am Tag, sondern 8 Stunden in der Woche. Das würde schon reichen, um die sozialpsychologischen Effekte der Arbeit, der Erwerbsarbeit zu haben.
Ein Punkt, der in dieser Debatte auch aufgekommen ist, abgesehen davon, dass gesagt wurde, dass die Gen Z faul ist, dass sie auch weniger aushält. Weil ja dann die älteren Generationen sagen, ja, wir haben teilweise noch länger gearbeitet und jetzt wollt ihr eine Verkürzung der Arbeitszeit. Was mich jetzt in dem Kontext interessiert hat, wo ist denn eigentlich diese Grenze zwischen sozusagen gesundem Aushalten und Selbstausbeutung?
Ja, die Grenze kann man unterschiedlich bestimmen, aber die Arbeitsmedizin hat da ganz klare Ergebnisse dazu. Ja, da sieht man, dass über 7 Stunden am Tag die Krankheitshäufigkeiten zunehmen und die Unfallgefährdungen zunehmen. Wenn man dann noch einrechnet, dass viele Menschen nach der Arbeit ins Auto steigen und nach Hause fahren und das auch Unfallgefahren beinhalten kann, wenn man da nicht aufmerksam ist, dann kann man sehen, dass diese 7 Stunden in der Regel weit überschritten werden. Wenn man Überstunden dazu rechnet und Ermüdungen, dann sieht man, dass man da schon ein Maß finden kann. Das Maß ist aber abhängig von der Intensität der Arbeit. Und da wissen wir auch, dass die Intensität der Arbeit, also wie viel Druck ist da, wie konzentriert muss ich sein, wie schnell muss ich arbeiten, wie sehr muss ich meinen Körper anstrengen, dass diese Intensität der Arbeit in den letzten Jahrzehnten und Jahren auch gestiegen ist. Und wir arbeiten heute ganz anders als vor 50 Jahren. Wir arbeiten viel dichter, viel intensiver, viel mehr Druck ist da, weil weniger Personal da ist, etc. Und von daher, je intensiver man arbeitet, desto früher sollte man aufhören und desto längere Erholungspausen sollte man auch haben. Was schon mit Generationenbeziehungen zu tun hat, ist, dass in vielen Berufen diejenigen, die früher eingestiegen sind, die jetzt schon älter sind, andere Vorstellungen haben als die Jungen. Und zwar deshalb, weil sie einiges durchgemacht haben in ihren jüngeren Jahren. Denken wir an Spitalsärzte und Spitalsärztinnen. Da sagen auch heute sehr viele, dass mit den vielen Nachtdiensten, dass mit den langen Arbeitszeiten, das ist für mich ungesund und das ist ungünstig für die Patientinnen und Patienten. Die Älteren sagen häufiger, wir haben das auch durchmachen müssen, wir haben das ausgehalten, na, das wird man wohl noch aushalten. Ja? Also da wird im Nachhinein etwas verklärt, das ist also ein Nostalgieeffekt und dann wird sozusagen etwas, was unvernünftig ist, für alle Beteiligten unvernünftig ist, wird aus dieser Sicht, weil es im Nachhinein doch nicht mehr so schlimm ausschaut, aufrechterhalten und weil man selber das ja auch machen musste. Warum sollen dann die Jungen es besser haben?
Diese Studie, die Sie vorhin zitiert haben, zu, dass man nur 8 Stunden in der Woche arbeiten müsste, um sozialpsychologisch zufrieden zu sein. Wie alt waren da die Befragten? Waren das durch alle Altersgruppen hindurch?
Das war gemischt nach Altersgruppen.
Mhm. Weil ein Punkt, der sich bei mir herauskristallisiert hat, ist, dass ich mich gefragt habe, dass ja auch, was dieser GNTM-Kandidat angesprochen hat, dieses Realisieren, wenn man ins Arbeitsleben einsteigt, jetzt geht es die nächsten 40 Jahre so. Ist das etwas, das nur dieser Generation quasi, ein Realisieren, das nur diese Generation durchlebt? Oder ist das ein ganz normaler Prozess, den jede Person erlebt, wenn sie ins Arbeitsleben einsteigt? Also haben das die früheren Generationen sich genau die gleiche Frage gestellt?
Das nehme ich an. Ich kann es nicht belegen. Ich nehme es an. Es trifft aber auch auf ältere Personen zu. In der Mitte des Lebens oder in der Mitte des Erwerbslebens stellen sich Leute die gleiche Frage, nämlich halte ich das bis zur Pension durch? Und da weiß man aus Umfragen, dass recht viele sagen, unterschiedlich nach Berufen selbstverständlich, unterschiedlich nach Branchen, nach Arbeitsbedingungen, da sagen doch recht viele, dass sie nicht glauben, bis zum Pensionsantrittsalter diese Arbeit in der Erwerbsarbeit ausführen zu können. Also da fragt man sich irgendwie in Richtung Zukunft immer, nicht? Wie lange mache ich das? Wie lange kann ich das machen? Wie lange halte ich es aus? Wie lange möchte ich es machen? Wie lange wird mir das Spaß machen? Ich glaube, das ist für alle ein Thema.
Welche Konsequenzen zieht es eigentlich mit sich, wenn erstens, wenn, wie Sie davor gesagt haben, so eine Romantisierung, Nostalgisierung stattfindet, rückblickend? Aber welche Konsequenzen hat es denn eigentlich konkret, wenn man über die, Sie haben sie jetzt auch schon angesprochen, die gesundheitlichen Probleme, aber wenn man quasi über das eigene Aushalten hinaus arbeitet, vielleicht auch psychisch?
Wenn man über seine eigenen Grenzen geht, ist das immer problematisch. Ich bin selbst kein Arbeitsmediziner, ich kann das jetzt nicht im Detail erläutern, aber dann hängt es auch davon ab, was man für seinen Einsatz auf der anderen Seite bekommt. Da gibt es das Konzept der beruflichen Gratifikationskrisen. Das lautet ungefähr so, auf der einen Seite gibt man etwas rein, wenn man erwerbstätig ist. Man leistet etwas, man strengt sich an, man opfert quasi Zeit, während der man nicht autonom das tun kann, was man tun möchte. Also man bringt etwas ein, man engagiert sich, man leistet, man strengt sich an, man ist belastet. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kriegt man etwas zurück. Und das ist Geld, das ist Anerkennung, das ist Sicherheit möglicherweise in der Beschäftigung. Viele Themen, sozusagen, was kriege ich zurück? Und die Leute, das bezeichnen auch als moralische Ökonomie, die Leute haben eine relativ gute Vorstellung von diesem Geben und Nehmen. Und wann es passt und wann es nicht mehr passt. Und man sieht bei Burnout, bei anderen Erkrankungen, wenn die Balance subjektiv nicht mehr stimmt, wenn man das Gefühl hat, man steckt viel zu viel rein im Verhältnis zu dem, was man zurückkriegt, dann führt das zu Erkrankungen. Auch ziemlich plötzlich manchmal, wenn man immer darauf hinarbeitet, dass man einen Aufstieg in der Firma macht, dass man zur Abteilungsleiterin befördert wird, weil einem das dauernd versprochen wurde. Und dann plötzlich wird wer anderer befördert und man bleibt übrig. Und der ganze Einsatz in den letzten Jahren hat sich jetzt nicht gelohnt. Und das sind oft Situationen, wo Leute krank werden. Also diese Balance, die muss auch aus der subjektiven Sicht stimmen.
Sie haben davor gesagt, dass es jetzt schon sehr lange her ist, seit wir die Obergrenze für die Arbeitswochenstunden festgelegt haben. Mittlerweile hat sich ja sehr viel verändert, unter anderem ja auch Inflation und die Löhne sind ungefähr, natürlich nicht gleich geblieben, aber die Löhne sind quasi nicht angepasst worden im passend dazu, wie viel die Leute arbeiten, was ja auch mitunter ein Grund ist, warum viele sagen, lohnt sich das Arbeitgehen überhaupt noch? Und der Standard hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wo eine junge Frau, die Arbeitslosengeld bekommt, sagt, sie bekommt 1.700 Euro pro Monat, was teilweise mehr ist, als manche verdienen für eine Erwerbstätigkeit. Das heißt, die Frage, die sich viele stellen, lohnt sich das Arbeitgehen eigentlich noch?
Naja, da muss man korrigieren, dass das Arbeitslosengeld in der Regel bei weitem nicht so hoch ist. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld ist unter 1.000 Euro. Ich kann jetzt den Betrag nicht nennen. Ich würde vermuten, eher bei 900. Weil Arbeitslosengeld hängt ja vom vorherigen Einkommen ab. Und der zweite Punkt, der Ende dieser Diskussion häufig vergessen wird, ist, dass die Leute nicht nur wegen des Gelds arbeiten gehen. Es gibt so vieles, was man aus der Erwerbstätigkeit gewinnt, abseits des Einkommens. Und das wurde schon vor fast 100 Jahren untersucht in der berühmten Studie über die Arbeitslosen von Mariendal. Maria Ahuda hat dann weitere Forschungen zu diesem Thema angestellt und hat dann eine Theorie entwickelt, wo sie sagt, die Erwerbsarbeit hat latente Funktionen für den Menschen. Sie ist für das Wohlbefinden wichtig, weil da Erfahrungen gemacht werden, die man in der Arbeitslosigkeit nicht hat. Und das heißt, man kriegt eine Zeitstruktur, man hat soziale Kontakte, man bekommt Anerkennung, man kann an gemeinsamen größeren Zielen mitwirken, etc. Und diese anderen Funktionen, die die Erwerbsarbeit neben dem Geldverdienen auch hat, sind sehr wichtig für das Wohlbefinden, für die psychische Gesundheit. Und das ist es auch, was die Menschen anstreben. Ich habe heute in meiner Vorlesung erzählt, wie ich vor vielen, vielen Jahren eine Untersuchung über Arbeitslosigkeit gemacht habe und in der Steiermark eine Floristin interviewt habe, die im Eigenheim zu Hause sitzt. Man hat klar gesehen, ja, da fehlt das Geld, weil da fehlt ein Sofa, da wurden nur Matratzen aufgelegt, damit man sitzen kann. Und überall war es peinlich sauber. Da war nichts zu tun, alles war erledigt. Und die Frau sitzt da und während des Interviews bricht sie in Tränen aus, weil ihr Halbtagsjob als Floristin, wo man in der Kälte, in der Feuchtigkeit arbeitet, wo man sehr wenig verdient, weil ihr der Job so gefehlt hat. Ja, also den Leuten geht's nicht nur ums Geld. Und wenn man glaubt, man muss über finanziellen Druck hier, wie es heißt, unter Anführungszeichen Anreize setzen, ja, dann liegt man falsch. Die überwiegende Mehrheit der Arbeitssuchenden, die will dringend erwerbstätig sein. Dazu kommt ja noch, dass sie als Erwerbsarbeitslose abgewertet werden, dass sie stigmatisiert sind vielfach, ja, dass dieses Merkmal, du bist arbeitslos, ausstrahlt auf die gesamte Persönlichkeit, die Identität in Frage stellt, ja, den Selbstwert in Frage stellt, und da will man nicht, dass andere das unbedingt schnell erfahren, und vor allem will man aus der Situation raus. Insofern diese Vorstellung, und das hat man vor 20, 30 Jahren gedacht, dass es sowas wie glückliche Arbeitslosigkeit gibt, dass Leute freiwillig aussteigen, ja, alternative Lebensstile wählen. Das ist nicht eingetreten. Es gibt kaum glückliche Arbeitslose. Jetzt sagen aber viele, naja, ich kenne einen Nachbarn, ich habe einen Nachbarn und ich kenne jemanden, der sagt, ich bin ja nicht blöd, dass ich arbeiten gehe, ich habe so auch viel und kann baden gehen, wenn ihr hakelt. Ja? Aber was tun die? Die bauen eine Fassade auf. Nicht, die leiden drunter, aber tun so, als wäre es super. Was sollen sie anderes tun? Ja, aber die Diskussion geht da teils völlig an der Realität von erwerbsarbeitslosen Personen vorbei.
Man will ja auch gebraucht werden oder zumindest das Gefühl zu haben, einen Nutzen in der Gesellschaft zu haben, oder?
Das gebraucht werden, etwas Nützliches machen, ja, auch einfach nur tätig sein zu können, ist unglaublich wichtig für das Wohlbefinden, für die psychische Gesundheit. Wir haben eine Begleitstudie des Modellprojekts Arbeitsplatzgarantie im Mariental durchgeführt von der Universität Wien aus und haben dort diesen Versuch, langzeitbeschäftigungslosen Personen eine geförderte Beschäftigung zu geben. Das hat man über 3,5 Jahre ausprobiert und wir haben geschaut, sind diese latenten Funktionen, die Maria Jahoda da definiert hat, also dieser Nutzen der Erwerbstätigkeit, tritt der auch ein, wenn das eine geförderte Beschäftigung ist, und tritt der Vorteil einer Wiederbeschäftigung auch in der Art zutage? Und wir haben gesehen, ja, das tritt in der Art zutage, dass die Leute hier mit dieser Möglichkeit, wieder erwerbstätig zu sein, sich viel besser fühlen, weniger krank sind und mehr soziale Kontakte haben, etc. Und das Interessante war aber auch daran, dass es nicht egal ist, was sie zu tun bekommen. Ja, dass man denkt, ja, Hauptsache sie haben Arbeit und kriegen dafür bezahlt. Nein, für die Menschen war es unglaublich wichtig, dass die Tätigkeit subjektiv sinnvoll ist und dass sie gesellschaftlich oder für andere nützlich ist. Und wenn sie das Gefühl haben, sie werden dann nur irgendwie beschäftigt und das ist nicht für jemanden nützlich und jemand gibt ihnen Anerkennung dafür und für sie selbst ist es auch sinnvoll, erkennbar sinnvoll, dann wollen sie das absolut nicht, obwohl sie eigentlich lieber arbeiten gehen als zu Hause sind.
Inwiefern hat sich eigentlich die Motivationslage gegenüber dem Arbeiten gehen verändert? Früher war es ja häufig, die Finanzierung eines Eigenheims oder Wohlstand schaffen für die nachfolgende Generation. Wie ist das heute?
Da hat sich schon über die Jahrzehnte, also wirklich auf längere Sicht, etwas verändert. Man spricht in der Soziologie vom Wertewandel, von der Verschiebung von materiellen Werten, Pflichterfüllung, Geld bekommen etc. hin zu postmaterialistischen Werten, wo es um Selbstverwirklichung geht, mehr um Anerkennung geht. Also da hat sich schon etwas verschoben und das wird datiert mit der 1968 Studentenrevolution und später diese Änderungen grundlegend in der Gesellschaft. Aber das ist nicht so tief gegangen, dass jetzt alle Hippies geworden wären und aussteigen. Ja, gar nicht. Das hat sich eher wieder verflacht und Aussteiger in dem Sinne, Aussteigerinnen, das ist ein kleines Randphänomen. Also wir haben nach wie vor diese Orientierungen an Erwerbsarbeit. Aber es hat sich auch insofern etwas getan, dass das ökologische Bewusstsein gewachsen ist, dass jüngere Leute viel stärker Angst um den Planeten haben und sagen, wir müssen etwas gegen die Klimakatastrophe tun. Und da sieht man ja auch, dass manche Erwerbstätigkeiten, weil sie dem Planeten schaden, weil sie den Klimawandel beschleunigen, unerwünscht sind. Ja? Eine ökologisch nachhaltige Lebensführung mehr Zeit braucht. Wenn ich mit dem Rad fahre oder zu Fuß gehe, vor allem am Land, wenn ich selber koche und kein Fertigmenü kaufe, wenn ich auf die Tiefkühltruhe verzichte und so weiter, dann brauche ich mehr Zeit. Und da kann eine Arbeitszeitverkürzung helfen, den Leuten eine ökologisch verträgliche Lebensführung zu ermöglichen. Also so würde ich sagen, hat sich schon einiges verändert. Und auch andere gesellschaftliche Aspekte sind andere geworden. Die Anforderungen an die Eltern beispielsweise, wie die mit den Kindern umgehen, was sie für die Kinder alles leisten sollen, das war vor 50 Jahren ganz anders. Ja, die Ansprüche sind gestiegen und das heißt dann auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen, mit den Kindern zu lernen, Freizeitaktivitäten zu machen oder mit den Kindern dann in den Klavierunterricht zu fahren und zum Fußballspiel zu fahren und das Wochenende dem zu widmen und so weiter. Das heißt, Eltern haben ja auch mehr Zeitaufwand für die Familie. Und das hat wiederum bedeutet, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo ja in der gleichen Zeit die Frauenerwerbstätigkeit so stark gestiegen ist, dass die Vereinbarkeit schwieriger geworden ist. Und daher da auch ein Wunsch, hier die Arbeitszeit zu reduzieren oder in Grenzen zu halten. Und das darf aber den Menschen nicht als Faulheit ausgelegt werden. Nicht, was soll das heißen? Die Leute sind faul, die haben andere Arbeit zu tun. Ja, die haben andere Leistungen zu erbringen, die für die Gesellschaft mindestens ebenso wichtig sind wie die Leistungen in der Erwerbsarbeit. Ja, das wird völlig verkannt, um was es da eigentlich geht.
Wessen Aufgabe ist es eigentlich, die Rahmenbedingungen dann anzupassen? Ist das Aufgabe der Politik, der Wirtschaft, der ArbeitgeberInnen oder von allen gemeinsam?
Es ist Aufgabe von allen gemeinsam. Wir haben die Politik, die über Gesetzgebung wirksam wird, über den parlamentarischen Prozess der Gesetzgebung sehr stark wirksam wird oder auch durch Öffentlichkeitsarbeit und Hineinwirken in die Gesellschaft. Wir haben die Sozialpartnerschaft, die Verhandlungen führt und Arbeitszeiten, Löhne, Urlaub, andere Bedingungen auf Kollektivvertragsebene zusätzlich zur gesetzlichen Ebene vereinbart. Und wir haben selbstverständlich die Wirtschaft, die großen Unternehmen, die in ihrem eigenen Bereich ja auch die Bedingungen gestalten und etwas tun können und tun für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder für die Gesundheit der Leute, die auch teilweise auf betrieblicher Ebene die Arbeitszeit stärker verkürzen, als das vorgeschrieben wäre vom Kollektivvertrag und vom Gesetz. Einerseits, weil in manchen Branchen die Arbeitszeit betriebswirtschaftlich nicht so ins Gewicht fällt. Wenn Sie an hochautomatisierte Branchen der Industrie denken, wo die Arbeitskosten relativ niedrig sind im Anteil, ja, da sind ja die Maschinen das Teure, da ist die Energie das Teure und weniger die Arbeitskraft. Und da hat man eher das Ziel, dass die Maschinen in der Nacht durchlaufen, am Wochenende durchlaufen. Und da haben wir Arbeitszeiten unter 36 Stunden in der Woche. Ja, und dann haben wir Experimente, wo einzelne Firmen sagen, wir gehen auf eine 4-Tage-Woche, um attraktiver zu sein als Arbeitgeber, ja, und wo die auf Betriebsebene dann auch ganz gute Erfahrungen damit machen.
Mhm. Eben, die 4-Tage-Woche ist ja eine der Maßnahmen, die dann in dieser Debatte häufig erwähnt wird. Und darüber möchte ich kurz sprechen, weil ja gegen Österreich ein Defizitverfahren läuft. Und wir haben vor kurzem gehört, dass die Bundesländer ihr Budget für 2025 massiv überschritten haben. Und es wird ja überall gespart. Wäre eine 4-Tage-Woche, nicht für alle Branchen, das ist natürlich klar, aber wäre eine 4-Tage-Woche an sich wirtschaftlich tragbar für Österreich?
Ich denke, eine 4-Tage-Woche wäre auf jeden Fall wirtschaftlich tragbar für Österreich. Das hat damit zu tun, dass die Produktivität in kürzerer Arbeitszeit etwas höher ist als in längerer Arbeitszeit. Man hat damals, als die 35-Stunden-Woche in Frankreich eingeführt wurde, hat man berechnet im Vorhinein, welche Beschäftigungseffekte das haben könnte. Also wie viele Leute braucht man mehr und wie viele werden weniger arbeitslos? Da ist man davon ausgegangen, dass ein Teil, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich ein Drittel des rechnerischen Beschäftigungseffekts aufgefressen wird von Produktivitätssteigerungen, weil die Leute in der kürzeren Zeit frischer sind und produktiver sind. Also das ist einmal der eine Punkt, dass gar nicht alles in weniger Output sich umschlägt. Der andere Punkt ist, Menschen sind erholter und gesünder oder weniger belastet. Das heißt, es senkt die Krankenstände. Das kann man sich dann vielleicht auch ausrechnen, was das an wirtschaftlichem Vorteil bedeutet. Und das andere ist, dass ja wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben zurzeit. Und das ist jetzt im Rückblick relativ deutlich geworden, dass diese Vollbeschäftigung in den 1970er Jahren, also Vollbeschäftigung, nur 2% Arbeitslosigkeit, dass das eine geschichtliche Ausnahme war. Ja, wir haben regelmäßig eine hohe und über die letzten Jahrzehnte steigende Erwerbsarbeitslosigkeit. Das heißt, man müsste ja eigentlich, was man früher absichtlich gemacht hat, die Arbeitszeit verkürzen, um die Arbeit besser auf die Menschen aufzuteilen, um Leuten eine Chance zu geben, die jetzt lange Arbeit suchen und einfach nichts kriegen. Und so gesehen hat das ja dann keine wirtschaftlichen Nachteile. Es erhöht Kosten in den Bereichen, wo viele Arbeitskräfte benötigt werden, wo wenig automatisiert ist. Aber das könnte man sehr leicht durch einen Ausgleich zwischen den Branchen abfangen, dass nämlich nicht die arbeitsintensiven Branchen wie das Gastgewerbe, der Handel, andere so viel zur Sozialversicherung einzahlen, die ja nach den Löhnen bemessen wird. Es gibt ja ständig die Diskussion über die Lohnnebenkosten. Und die treffen freilich die, die eine arbeitsintensive Wirtschaftsweise haben, stärker. Und wenn man da aber einen Ausgleich schaffen würde, nämlich ein faires Verhältnis zwischen den kapitalintensiven Branchen und den arbeitsintensiven Branchen, dass die kapitalintensiven Branchen auch im gleichen Maße beitragen zur Sozialversicherung, dann würden die Kosten für die, die viele Arbeitskräfte brauchen, ja gar nicht steigen bei einer Arbeitszeitverkürzung, wenn das im Gleichklang passiert. Also insgesamt, und weil Sie das staatliche Defizit angesprochen haben, ja, das wäre ja davon nur betroffen, wenn man das im öffentlichen Dienst im gleichen Ausmaß macht und da mehr Leute braucht. Ja, dort würde das Budget treffen, aber da ist man zurzeit so zurückhaltend, andere Wege zu gehen, nämlich die Einnahmen zu erhöhen. Österreich ist ja ein Ausnahmefall mit keiner Erbschaftssteuer, ist ein Ausnahmefall mit keiner Vermögenssteuer. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Derzeit wird von den Gemeinden eine Erhöhung der Grundsteuer gewünscht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dieses Budgetdefizit auch abzubauen, ohne dass man so drastisch Einsparungen vor allem im Sozialbereich vornehmen müsste.
Eine weitere Maßnahme, die ja jetzt schon umgesetzt wurde, ist die Teilpension, was ja in sehr vielen Branchen, in denen Fachkräftemangel besteht, ja eine natürlich sehr positive Entwicklung ist. Wie bewerten Sie diese Maßnahme?
Es ist sehr günstig für viele, wenn sie nicht von einem Moment auf den anderen sozusagen von 120 auf 0 gesetzt werden. Das ist ja auch eine Problematik, von heute auf morgen nicht mehr gebraucht zu werden. Da wäre eine oder ist eine Teilpension, ist eine Altersteilzeit, wie es bisher gab, ist ja ein Weg in diese Richtung, sozusagen langsam aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Es ist nicht so günstig für die, die aus gesundheitlichen Gründen schon sehr hart darauf warten, dass sie endlich mit der Arbeit aufhören können. Also man muss auch genau hinschauen, welche Arbeit das ist. Wenn das eine körperlich sehr belastende Arbeit ist, wenn das insgesamt eine anstrengende Tätigkeit ist, dann sollte man schon viel früher mit Teilzeit beginnen, um die Gesundheit zu erhalten oder die Arbeitszeit drastisch reduzieren in diesen Berufen, damit die Leute überhaupt bis zum Pensionsantrittsalter in Erwerbstätigkeit bleiben können. Das ist in vielen dieser Berufe ja gar nicht der Fall, dass die dann noch in diesem Beruf oder überhaupt erwerbstätig sind. Also zum Teil müsste man mit der Teilpension mit 45 oder 50 beginnen in Wirklichkeit. Nämlich in den Bereichen, wo die Leute rausfliegen in diesem Alter, weil sie es körperlich nicht durchhalten. Das betrifft das Bauwesen, das Gastgewerbe teilweise, aber auch Teile der Pflege. Also in relativ vielen Branchen und Berufen müsste man da viel genauer hinschauen und da die Arbeitszeit anpassen an die Belastungssituation und auch das Pensionsantrittsalter anpassen. Jetzt wird so pauschal über die Notwendigkeit einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters gesprochen. Ja, wir können uns das nicht leisten, die Menschen werden immer älter. Ja, aber da muss man fragen, wer wird immer älter? Wie lange dauert überhaupt das Leben nach der Pensionierung noch? Für Arbeiter und Arbeiterinnen nicht lang, für andere länger. Ja, die einen sterben viel früher, die haben viel weniger von der Pension. Und das weiß man. Und wenn man weiß, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die nur mehr 7 Jahre leben nach der Pensionierung oder nur mehr 7, 8 Jahre gesund leben nach der Pensionierung, da gibt es andere, die leben noch 20 Jahre, dann muss man das in Betracht ziehen.
Mhm. Das heißt, es wird so ein bisschen alles über einen Kamm geschert.
Mhm.
In gewissen Branchen eben herrscht ja starker Fachkräftemangel. In anderen Branchen haben wir das absolute Gegenteil. Beispielsweise in meiner Branche, im Journalismus, haben wir eher das Problem, dass es zu viele junge, ausgebildete Menschen gibt und zu wenig Arbeitsplätze. Was wäre denn hier eine Maßnahme, die man treffen könnte, um das System für junge Menschen etwas zu erleichtern?
Ich glaube, der Fachkräftemangel ist nicht mehr so krass, wie er war, beziehungsweise wie er immer dargestellt wurde. Das könnte man ja auch von der anderen Seite anpacken, dass die Branchen, die am lautesten über den Fachkräftemangel jammern, die Arbeitsbedingungen verbessern. Und das ist insbesondere in Österreich die Hotellerie, das Gastgewerbe, wo seit 50 Jahren darüber diskutiert wird, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind. Und man wundert sich noch immer, dass Leute aus der Branche verschwinden. Da gehen ausgelernte junge Leute, nachdem sie die Lehre für diesen Beruf oder für diese Berufe besser gesagt absolviert haben, nicht in den Beruf, weil sie es dort nicht aushalten. Ja, also da braucht man nicht über Menschen, die man aus dem Ausland in diese Berufe holt, reden. Da braucht man nicht über Fachkräftemangel reden. Da kann man einfach an den Schrauben drehen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Da gibt es viele Hausaufgaben in einzelnen Branchen zu machen. Was junge Leute und deren Berufschancen betrifft, ist es freilich besonders bitter, wenn ein Beruf in relativ kurzer Zeit weniger Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Ja, und das ist im Journalismus, ohne dass ich mich da jetzt besonders auskenne, denke ich, sicher der Fall, weil hier diese Umbrüche mit den verschiedenen Informationsanbietern im Internet und was jetzt vor der Tür steht oder schon angewandt wird, künstliche Intelligenz, dass hier so ein massiver Umbruch passiert, dass hier in relativ kurzer Zeit sich etwas verändert hat, was man nicht so in dem Maße vorausgesehen hat. Ja. Und da gibt es als Kurzfristlösung, soweit ich weiß, die Diskussion über eine Arbeitsstiftung für Journalistinnen und Journalisten. Das Modell der Arbeitsstiftung hat sich bewährt in der Industrie, zum Beispiel beim Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Da hat man gewusst, die Nahrungsmittelindustrie wird leiden, weil Zollschranken abgebaut werden und dann kommen Nahrungsmittel verstärkt auch aus anderen EU-Ländern herein und die Produktion in Österreich wird zurückgefahren werden. Man hat eine Arbeitsstiftung gegründet. Das Prinzip ist, Menschen bekommen einen Dienstvertrag, sind nicht erwerbslos in dieser Stiftung und werden für neue Tätigkeiten umgeschult in dieser Zeit. Ja, das ist eine Kurzfristmaßnahme, wo es in Österreich sehr viele Erfahrungen in der Arbeitsmarktpolitik dafür gibt. Auf der anderen Seite würde mir bei diesem Beruf auch einfallen, dass es eine enorm wichtige Aufgabe ist, die Öffentlichkeit mit hoher Qualität zu informieren. Das braucht eine demokratische Gesellschaft wie einen Bissen Brot. Und da haben wir gerade im Moment mit Fake News, mit Deepfakes, mit Problemen, wie Informationen und welche Informationen an die Leute kommen, da gibt es einen enormen Bedarf. Das heißt, man könnte sich auch vorstellen, mit öffentlicher Finanzierung in gemeinnütziger Art und Weise diesen Bereich auszubauen, um eine Offensive zu lancieren, hier die demokratische Gesellschaft durch starke Medien, durch Medienvielfalt, durch Qualitätsmedien auch im elektronischen Bereich besser zu unterstützen.
Ich möchte jetzt abschließend noch über ein paar Teilbereiche sprechen, die ich aber, wie ich finde, auch Teil der Gesamtdiskussion eigentlich sind. Und zwar hat der Fehlzeitenreport des Wirtschaftsforschungsinstituts ergeben, dass die Krankenstände gestiegen sind im Vergleich zu den letzten Jahren. Und daraufhin hat ÖGK-Chef Peter McDonald vom sogenannten E-Card-Urlaub gesprochen. Das heißt, er hat gesagt, dass vor allem junge Leute absichtlich am Wochenende so über die Stränge schlagen, dass sie am Montag in den Krankenstand gehen können. Ich muss dazu sagen, dafür gibt es keine Belege. Das war seine Interpretation der Daten. Ich frage mich aber, und Sie haben das auch schon angesprochen, ob die steigenden Krankenstände eigentlich auf etwas ganz anderes hindeuten. Wie sehen Sie das?
Soweit ich gesehen habe, ist der Umfang der Krankenstände von 2023 auf 2024 zurückgegangen. Es wird nur beklagt, dass das Niveau im Vergleich zu früheren Jahrzehnten oder Jahren nach wie vor relativ hoch ist. Jetzt wird sehr schnell das den Leuten in die Schuhe geschoben, die in Krankenstand gehen. Es wird sehr schnell aufgrund des autoritären Zeitgeistes, in dem wir leben, nach Strafen gerufen, nach Kontrollen gerufen. Eigentlich müsste man sich zuerst fragen, warum sind Leute mehr krank als vor 20 Jahren, wenn das der Fall ist. Ich habe die Daten nicht im Kopf. Wenn das Problem ist. Man müsste sich fragen, wenn man Belege dafür hat, dass Leute nicht alle wirklich krank sind, dann müsste man sich fragen, warum wollen die Leute nicht in die Arbeit gehen? Was muss man an der Arbeit ändern? Woran krankt es in der Arbeit, dass die Leute lieber krank feiern, als in die Arbeit gehen? Wenn die Arbeit angenehm, nicht belastend ist, wenn man nette Kolleginnen und Kollegen hat, vielleicht freut man sich nach dem Wochenende schon wieder auf die Arbeit. Ja? Also es gibt viele andere Fragen, die man sich stellen könnte. Und es ist entlarvend, wie darauf reagiert wird. Und man könnte das mit Heidmeier, einem deutschen Politikwissenschaftler, als rohe Bürgerlichkeit bezeichnen. Als rohe Bürgerlichkeit bezeichnet er die Haltung und die Aussagen der Privilegierten in der Gesellschaft gegenüber den Arbeitenden, gegenüber den Ärmeren. Nämlich diese grundlegende Abwertung, diese Verachtung für Leute, die nicht viel Geld haben, ja, die sich abrackern müssen, die arm sind. Da tritt in den letzten Jahrzehnten immer stärker eine Haltung zutage, wo die Privilegierten, das Bürgertum, die Besitzenden abfällig über die Ärmeren reden. Und ich würde das, was hier über Krankenstände gesagt wird, unter rohe Bürgerlichkeit einordnen. Ja, dass man sofort unterstellt, Leute feiern krank, die nutzen das aus, ohne dass man Belege dafür hat. Und was ist denn die Konsequenz, wenn die Leute Angst haben, dass ihnen unterstellt wird, sie wären gar nicht wirklich krank. Wenn Druck herrscht, wenn man die Kolleginnen und Kollegen nicht im Stich lassen will, weil es am Personal hinten und vorn mangelt, was ist denn die Konsequenz? Die Leute gehen krank in die Arbeit, stecken die anderen an. Das treibt die Krankenstände nach oben. Man könnte untersuchen, und ob nicht dieses krank, verkühlt, mit Virus in die Arbeit gehen, andere anstecken, ob das nicht wirklich die Ursache für steigende Krankenstände ist und nicht, dass die Leute krank feiern. Das gibt den einen oder den anderen, no, na. Ja, aber bei den Millionen Leuten fallen die sicher nicht ins Gewicht.
Es ist also mehr Symptombekämpfung als Ursachenbekämpfung.
Es ist vor allem ein Klassenkampf von oben. Ja, es wird eine Stimmung erzeugt, wo die arbeitende Bevölkerung heruntergemacht wird, wo gegen die arbeitende Bevölkerung Stimmung gemacht wird, ja, um dann Verschlechterungen für diesen Teil der Bevölkerung durchzusetzen, um mehr Gewinne für die Reichen rauszuholen, um weniger Beiträge über Steuern für die Reichen rauszuholen. Ja, das ist ein Klassenkampf von oben, der hier durchschlägt.
Und als abschließende Frage sagt man ja häufig, Beruf versus Berufung, arbeite das, was dir Spaß macht, und die Arbeit wird sich nicht nach Arbeit anfühlen. Sie haben jetzt auch schon erwähnt, was wichtig ist, um sich im Arbeitsalltag wohlzufühlen. Kann man das einfach so pauschal sagen, ja, wenn dir die Arbeit taugt, dann passt alles andere auch?
Es ist natürlich sehr wichtig, dass man eine Erwerbsarbeit hat, mit der man zufrieden ist, die man sinnvoll findet, die einem auch entspricht, den eigenen Fähigkeiten und Interessen entspricht, dass man nicht, wenn man körperlich nicht besonders stark ist, Zementsäcke trägt auf der Baustelle. Ja. Dafür braucht man aber das Privileg, es sich aussuchen zu können. Ja. Das gehört ja da dazu. Aber für die, die sich ein bisschen aussuchen können, ist es freilich sehr, sehr wichtig, genau zu schauen, wo will ich hin. Das ist ein schwieriger Prozess. Welchen Bildungsweg schlage ich ein? Welchen Beruf wähle ich? Das ist ein schwieriger Prozess. Unter anderem deswegen, weil es ja nicht nur um Interessen geht. Ja, die Leute wägen auch ab. Ja, ich würde mich jetzt für einen technischen Beruf im Maschinenbau oder für einen Lehrberuf in der Metalltechnik interessieren. Ja, aber ich bin ein Mädchen, werde ich da überhaupt genommen? Ja, da kommen andere Sachen wie Geschlechterstereotype den Leuten in die Quere, ja, und sie haben dann auch vielleicht weniger Chancen, ja. Also, das ist das eine. Das andere ist, dass wir ja festgestellt haben in verschiedenen Forschungen, dass diese Aufforderung, mach dein Ding, zieh dein Ding durch, sei authentisch, verwirkliche dich selbst, ja, dass ja nicht nur die Leute möglicherweise abhalten könnte von der Erwerbsarbeit, sondern die Aufforderung ist auch, mach das in der Erwerbsarbeit, verwirkliche dich in der Erwerbsarbeit. Und das ist halt nicht überall so leicht möglich, ja. Man kann sich vielleicht ein Jahr verwirklichen, wenn man bei McDonald's Pommes frites brät, aber auf die Dauer wird man sich da nicht verwirklichen können und solche Jobs gibt es aber nicht so wenige, ja. Insofern ist es auch ein bisschen ein Druck, dem die jungen Leute ausgesetzt sind, wenn diese Forderung gestellt wird, nicht? Es klingt so wohlwollend, nicht? Mach das, was dir am meisten Spaß macht. Und wenn man dann aber beim Matura-Treffen zusammenkommt und so erzählt, was man tut, und die eine ist Influencerin und der andere ist jetzt mit dem Medizinstudium fertig und die dritte sagt, naja, ich Kellner da in dem Lokal im 10. Bezirk, ja, dann ist das Ansehen, dann ist die Wertschätzung schon sehr, sehr unterschiedlich, ja, und dann ist da ein Druck. Und dann sind die aus den spannenden Berufen mit Verdienstmöglichkeiten ausgeschlossen werden, aus welchen Gründen auch immer, Geschlecht, ethnische Herkunft, was immer der Grund ist, die kriegen dann noch eins auf den Deckel, dass sie nicht das erreicht haben, was denn so toll ist, was man heutzutage erreichen sollte. Ja? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es gut, das zu verfolgen, oft auch against the odds, also auch wenn die Chancen nicht gut stehen, soll man das verfolgen, weil es kann ja sein, dass gerade du das dann kriegst und schaffst. Ja? Auf der anderen Seite auch eher realistisch und ein bisschen nachsichtig mit denen, und das ist die Mehrheit, die nicht in die Top-Jobs kommen, die nicht die Stars werden.
Ich finde, es ist auch, ich merke bei mir selbst einen Zwiespalt zwischen, ich möchte nicht, dass mein Job identitätsstiftend ist, also ich bin mehr als den Beruf, den ich ausübe. Andererseits möchte ich mich aber auch verwirklichen in dem Beruf, den ich ausübe. Und ich glaube, das ist etwas, das, sicher, ich kann nicht für alle Generationen sprechen, aber ich glaube, ich kann für meine Generation sagen, dass das wirklich ein Dilemma ist.
Bin ich ganz sicher, das ist ein Dilemma. Man will sich nicht auffressen lassen, man will sich nicht voll nur mit dem Beruf identifizieren. Ja, und das werfen ja junge Leute oft ihren Eltern vor, dass sie sich haben auffressen lassen vom Beruf und dass die als Kinder, das sie erlebt haben, vor allem in den Bereichen, wo es lange Arbeitszeiten gibt, dass einerseits die akademischen Berufe, wo die Leute Karriere machen wollen, andererseits die Arbeiterinnen und Arbeiter, die ständig Überstunden angeordnet bekommen und nicht aus dem Betrieb rauskommen, Ja, also die haben als Kinder erlebt, dass die Eltern nicht verfügbar waren. Es hat immer geheißen, ja, ich muss arbeiten, ich muss alles, sei still, ich muss arbeiten, ja. Und das verstehe ich schon, dass sie sich denken, na, so will ich nicht leben, das will ich meinen Kindern nicht antun. Auf der anderen Seite, einen Beruf nur fürs Geld verdienen, Standbein, wo man daneben seine Interessen verfolgt, ja, das ist auf Dauer auch unbefriedigend. Ja, diese Balance ist auch schwer dann zu halten. Ja, das zu machen, was einem wirklich liegt, außerhalb des Berufs und im Beruf, egal was, einfach Geld verdienen, das ist für viele ja auch nicht befriedigend. Also die Spannung ist da und die ist wahrscheinlich stärker da, als sie früher war.
Lieber Dr. Flecker, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback wie immer bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook oder Blue Sky folgt, uns auf Spotify abonniert und bewertet und vor allem, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Wenn ihr unser Medium und unsere journalistische Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr euch ein bezahltes Abo über Apple Podcast oder die Plattform Steady kaufen. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ganz offen gesagt.
Missing Link.